Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 516. Ich begrüße alle, die zuhören, sehr geehrte Damen, werte Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Und wenn Sie der Meinung sind, ich bin ein bisschen heiser, haben Sie recht. Also, ich werde versuchen, das in irgendeiner Art nicht so durchklingen zu lassen. Ich möchte gar nicht so lange vorweg irgendwelche Sprüche kloppen, sondern möchte gleich zum ersten und auch wichtigsten Thema für den Computerclub, vielleicht auch für Sie, kommen. So, die meisten wissen das ja bereits. Der Sender NRW-TV musste Anfang diesen Monats einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen und das Gericht hat einen Insolvenzverwalter bestellt. Das ist Dr. Dirk Andres aus Düsseldorf. Und jetzt war auch nicht so richtig klar, wie denn das mit dem Computerclub weitergeht. Ob wir weiterhin bei NRW-TV produzieren können mit der großartigen Unterstützung, die wir die letzten, das sind schon fast 9 Jahre, erhalten haben, oder ob Schluss ist oder was auch immer. Ich hatte heute am Montag die Möglichkeit, mit Herrn Dr. Andres zu telefonieren und ich muss Ihnen sagen, es hat mich umgehauen. Also bei Insolvenzverwalter, das hört sich dann erstmal so ein bisschen, ja, weiß nicht, so unangenehm oder böse oder man weiß nicht, was so einer macht. Und wir kennen ja die ganzen Sprüche mit Heuschrecken und so weiter. Das war ganz anders. Herr Dr. Andres ist unglaublich freundlich, offen, zuvorkommend. Und erstmal möchte ich so ein bisschen aus dem Gespräch berichten. Also, er hat gleich damit angefangen und gesagt, ich kenne den Computerclub schon aus Zeiten des WDR. Er hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet bisher und schon damals habe ich die meisten Sendungen gesehen. Er selbst hat studiert, er ist Jurist. Allerdings hat er während seines Studiums schon nebenbei so ein Computergeschäft gehabt und er hat auch selbst programmiert. Es ist also ein technikaffiner Jurist und er sagte mir selbst mit seinen Worten, er sei vielleicht ein eher untypischer Jurist. Kann man wohl sagen, denn die meisten haben ja nur nicht viel Ahnung von dieser Technik, von dieser Technologie und von allem, was mit Computern zusammenhängt. Ja, also es fing schon mal sehr, sehr positiv an, das Gespräch. Wir sind dann natürlich auch zum Kern der Sache gekommen, wie das weitergeht und was passieren kann. Und Herr Dr. Andres sagte mir, also so konkret kann er noch nichts sagen. Er hat ja gerade erst mal angefangen und sich einen Überblick zu verschaffen. Und er hat heute Nachmittag, also wenn Sie das hören, ist es schon vorbei, ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von NRW-TV, das ist der Ralf G. Neumann. Der war ja von Anfang an Geschäftsführer, bis dann Anfang 2014 Dr. Helmut Thummer in das Unternehmen NRW-TV eingestiegen ist mit 24% Anteil und er hat auch die Geschäftsführung übernommen. Ende des vergangenen Jahres, also entgegen dem, was oft in der Presse zu lesen war, hat Dr. Thoma bereits die Geschäftsführung niedergelegt und Neumann hat weitergemacht. Jetzt hat also der Insolvenzverwalter und der Geschäftsführer heute Nachmittag ein Gespräch gehabt, in dem sie wohl einige wichtige Dinge zu klären haben und hatten. Und ich bekomme morgen nähere Informationen dazu. Ich konnte für mich den Eindruck gewinnen, dass man bestrebt ist, sowohl von Seiten der Insolvenzverwaltung wie auch von NRW-TV in irgendeiner Art weiterzumachen, irgendeine Lösung zu finden. Und ich kenne Herrn Neumann, den Geschäftsführer, ja nun schon ein paar Jahre und ich weiß, dass er ein wirklicher Kämpfer ist und dass er auch will. Mir hat dieses Gespräch Hoffnung gegeben, aber die wirkliche Entscheidung oder die Realitäten und die Fakten könnten natürlich hier auch gegen einen Fortbestand sprechen, was ich nicht hoffen will, was ich nicht wünsche, sondern ich drücke beide Daumen und bin gespannt, was ich morgen an Informationen bekomme. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Andres bedanken. Das Gespräch war sehr gut, sehr freundlich, sehr positiv. Und ich weiß, er hört ja nicht nur den Audiocast, er sieht auch Fernsehsendungen von uns. Also das wird ihm auf jeden Fall erreichen. Dankeschön dafür. Ja, und da möchte ich vielleicht noch etwas ganz Persönliches anhängen. Das passiert mir immer wieder, dass Leute plötzlich sagen, Mensch, ich kenne Sie. Mensch, ich habe ja seit so vielen Jahren Ihre Sendungen gesehen. Und irgendwo berührt mich das schon, wenn ich mir überlege, dass ich diese Fernsehsendungen mit einigen Vorläufern seit 1980 mache. Das heißt also seit 25, 26 Jahren, über ein Vierteljahrhundert. Und das ist nicht einfach nur so gemacht, sondern immer wieder kommen Leute, immer wieder schreiben mich Leute an, immer wieder treffe ich auf Menschen unterwegs, die mir das sagen. Sie haben mich ein gutes Stück meiner Jugend begleitet. Sie haben wirklich meine Berufsentscheidung mitgeprägt. Sie haben so viele Dinge gesagt, getan, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Und wenn diese Menschen, wie jetzt in diesem Fall, gerade mit Dr. Andres, sich dann daran erinnern, dann finde ich, das ist ein ganz, ganz tolles Dankeschön. Ich bin keiner, der Wert auf Orden legt. Ich bin keiner, der irgendwelche Auszeichnungen haben will. Ich weiß, ich bin überzeugt davon, dass das, was ich mache, richtig ist und dass es gut ist. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Das ist nun mal so. Das heißt nicht, dass ich so arrogant bin, dass ich sage, es ist mir egal, was die Leute draußen sagen. Aber ich habe eine Botschaft. Und diese Botschaft wird nicht von außen bestimmt, sondern die kommt aus mir heraus. Ich will das, was ich in vielen Jahrzehnten gelernt habe, zu erkennen, was ich als richtig ansehe oder als wichtig ansehe, oder als eine Möglichkeit ansehe, etwas zu betrachten, was ich immer auch dann so darstelle. Ich möchte das auch weitergeben. Denn ich glaube, nur wenn man die eigenen Erfahrungen weitergibt, die eigenen Erkenntnisse weitergibt, zur Diskussion stellt, nur dann hat man verdient, diese Erfahrungen zu machen. So, gut. Sie hören an meiner Stimme, so ganz berühmt ist das heute nicht. Ich will mal sehen, dass ich noch ein paar andere Themen hier auf die Reihe kriege. Mal sehen, wie lange die Stimme noch hält. Flüstern im Audiocast ist nicht so berühmt. Also, auf zum nächsten Thema. Wir Menschen haben uns ja in den letzten Jahrhunderten an immer größere Entfernungen gewöhnt. Früher ist man zu Fuß gegangen, später ist man dann vielleicht mit dem Pferdekarren, mit der Postkutsche gereist. Irgendwann haben wir dann diese Autos, die wir heute nicht mehr loswerden, gefunden, erfunden. Und naja, es geht eigentlich immer weiter. Wir haben natürlich auch Eisenbahnen, wir haben Straßenbahnen, wir haben Busse, das sind ja auch Autos, wir haben Flugzeuge. Und alle diese Fortbewegungsmittel haben ja ein Ziel, uns schnell, möglichst schnell, vor allen Dingen sicher, von einem Punkt zum anderen im Moment auf dieser Welt zu bringen, vielleicht später mal woanders hin. So, und diese Individualisierung des Verkehrs, das heißt also unsere Stinkkisten, die auf den Straßen fahren, von denen ich auch welche habe, ist ja nun ziemlich unfreundlich zu unserer Umwelt. Und was wir tun, ist mehr als unfreundlich an unseren Nachkommen gehandelt. Und da gibt es natürlich immer und immer wieder neue Ideen, wie man denn irgendetwas, Menschen vor allen Dingen, transportieren kann. Güter, die kann man irgendwo in die Ecke knallen, zusammenfärchen. Aber bei Menschen ist es anders. Da ist nun mal wieder eine neue Idee da, die sich vielleicht ein bisschen abenteuerlich anhört, aber möglicherweise auch einen Weg aufzeigt, wie man Transportprobleme, Personentransportprobleme künftig besser angehen kann. Vielleicht kennt der eine oder andere die Rohrpost noch von früher. Das waren so Röhren, die sind dann von einem Raum in eine Firma durch das Gebäude in irgendwelche anderen Räume gekommen. Da hat man eine Klappe aufgemacht, eine, naja, Hülse, die, ich meine mal, so knapp 30 Zentimeter lang war. Da konnte man Papiere reinstecken oder Messer und Gabel oder irgendetwas anderes, da wurde alles Mögliche damit transportiert. Und am Ende waren Pfropfen drauf, die sowohl in dem Rohr, wo diese Hülse hineinkam, zur Abdichtung dienten, wie auch zum Verschluss für das, was man transportiert hat. So, Klappe auf, das Ding rein, Klappe zu, irgendwo Luft eingeschaltet, also ein Ventil aufgemacht und dann ging es wutsch und da wurde diese Hülse durch ein Rohrsystem transportiert zu irgendeinem Empfänger und fiel dort in einen Sack am offenen Ende des Rohres. Ja, man musste natürlich von jedem Punkt zu jedem Punkt, den man erreichen wollte, ein solches Rohr haben. Später gab es dann auch so eine Art Weichen, aber meist hat das nicht funktioniert. Jedenfalls nicht da, wo ich es gesehen habe. Dieses System, das möchte der Tesla-Gründer, der Elon Musk, Tesla, Sie wissen, dieses Elektroauto, was mit herkömmlichen Akkumulatoren arbeitet, mit herkömmlichen wiederaufladbaren Zellen arbeitet, der möchte das auch verwenden, um Menschen von einem Ort zum anderen zu transportieren. Er hat wohl in Kalifornien schon mal sowas versuchsweise aufgebaut. Und jetzt wird ein neues Projekt gestartet, und zwar von Bratislava nach Wien. Diese Strecke soll mit einem solchen System innerhalb von 8 Minuten überwunden werden können. Die slowakische Regierung hat mitgeteilt, dass man die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Hyperloop Transportation Technologies, so heißt diese Firma HTT, diesem US-Unternehmen, dass man die zurzeit prüft. Und der HTT-Chef, das ist der Dirk Ahlborn, der hat jetzt eine Einladung bekommen vom Wirtschaftsministerium der Slowakei. Und dort hat man das also wohl intensiv besprochen, was möglich wäre, wie man ein solches Projekt realisieren könnte. Also gedacht ist diese Geschichte, dass man sie sowohl überirdisch wie auch unterirdisch einsetzen kann. Das heißt also, man könnte irgendwelche Röhren, in denen dann Transportkapseln, natürlich mit bequemen Sitzen und so weiter, für Menschen sind, irgendwie mit Bahnhöfen, dort kann man dann einsteigen und in diesen Röhren herrscht Unterdruck, das heißt, die haben eine eigene Luftversorgung und dann werden die mit, naja, nahezu Schallgeschwindigkeit ist wohl die obere Grenze, durch diese Röhren gepustet oder gesaugt oder wie auch immer. Das heißt, eine Geschwindigkeit, die wir mit normalen Transportmitteln, außer von Flugzeugen, so nicht erreichen werden können. Übrigens in Kalifornien, was ich eben schon angesprochen hat, ist eine solche Verbindung so quasi als Ersatz oder zukünftige Zugverbindung zwischen San Francisco und Los Angeles geplant. Und die Entfernung von 570 Kilometer etwa soll in weniger als einer halben Stunde bewältigt werden können. Also, gucken wir mal, vielleicht ist ja die Strecke Bratislava-Wien in 10 Jahren schon intakt. Das wäre natürlich eine Sensation und würde viele Probleme, die wir heute überirdisch haben, lösen können. Wenn es denn sicher ist. Wir sollten ein Auge drauf haben. Das Thema eben hatte weitgehend etwas mit Umwelt zu tun. Hab noch so ein Thema, was eigentlich nicht so wirklich was mit Technik zu tun hat, sondern zeigt, dass die Natur auch kräftig arbeitet und dass die Dinge vollbringt, die wir Menschen so erstmal gar nicht denken konnten. Sie kennen diese Schweinereien, unsere PET-Flaschen, diese Kunststoffkram, der landet ja leider in den Ozeanen dieser Welt. Also man schätzt, dass rund 8 Millionen Tonnen davon jedes Jahr in die Ozeane gelangen. Dort werden sie zerrieben in immer kleinere Teile, geraten in die Nahrungskette, das heißt viele Lebewesen in unseren Ozeanen nehmen die auf. Entweder sie gehen daran kaputt oder was auch sein kann, sie schaffen es, aber sie werden von Größeren wieder gefressen und wieder von Größeren und letztendlich landet das dann wieder bei uns auf dem Essteller. So, und jetzt kommt jemand ganz Neues, und zwar Ideonella sakaiensis. Jetzt wollen Sie wissen, wer das ist, sage ich Ihnen. Ein Bakterium, das wurde entdeckt auf Müllkippen, dass es sich dort auf alten Kunststoffflaschen angesiedelt hat. Nachdem man das nun näher untersucht hat, hat man herausgefunden, dass dieses Bakterium PET-Kunststoffflaschen zersetzt. Und zwar mit Hilfe von zwei Enzymen wird diese PET-Flasche in zwei Teile aufgespalten. Und zwar einmal in Tereftalsäure und in Glycol. Beide sind ungiftig und nach bisherigen Erkenntnissen tun sie der Umwelt auch nicht so sehr viel. Und diese Bakterien, die sich als ganz dünner Film auf diesem PET-Plastik angesammelt haben, ja, die sind irgendwie von alleine entstanden. Man vermutet heute, dass es einfach eine der Entwicklung der Evolution war, dass diese Bakterien irgendwie auf die Flaschen gelangt sind und dort durch Mutation eben und dadurch, dass Mutierte, die diese Flaschen verarbeiten konnten als Lebensgrundlage, die konnten sich dann eben besser fortpflanzen und mehr. Und da hat sich dieses Bakterium so entwickelt, dass man damit theoretisch vielleicht unsere Probleme mit der PET-Geschichte in den Griff bekommen könnte. Also, wenn dann diese PET-Flaschen aufgespalten sind, dann kann man hier raus aus den Grundstoffen wieder neue Flaschen herstellen. Das wäre natürlich eine riesige Geschichte, wenn Mikroorganismen in der Lage wären, unser Umweltmüll, den wir produzieren, aufzuspalten und wir könnten neuen Müll daraus machen und sie hätten was davon, sie könnten leben und wir hätten was davon. Wir brauchen unseren Müll nicht in die Umwelt zu werfen. Also, Natur ist doch besser als der Mensch. Bis zu 400.000 Vodafone-Kunden haben vergangene Woche Mittwoch in die Röhre geguckt, wenn sie eine gehabt hätten, denn sie konnten nicht mehr telefonieren. Das Vodafone-Netz in Deutschland war weitgehend lahmgelegt. So, und wenn man da so ein bisschen nachgräbt, der Vodafone-Sprecher Volker Pettendorf hat am Donnerstagmorgen dann erklärt, dass die Netze soweit wieder stabil liefen. Und der Grund sei der Ausfall einer Datenbank gewesen mit zwei Servern in Essen. Die Server sind mittlerweile repariert und liefen dann im Normalbetrieb eigentlich stabil, sodass das Problem behoben sei. Naja, behoben, wenn man sich das überlegt, dass man plötzlich nicht mehr telefonieren kann. Was bitteschön macht man denn dann? Telefonzellen? Naja, so einfach ist das nicht. Man müsste also auf dem Smartphone gucken, wo die nächste ist. Aber das Smartphone funktioniert eben nicht. Man kann auch nicht per SMS oder sonst irgendetwas. Man sieht die unglaubliche Abhängigkeit, die wir mittlerweile von dieser Technologie entwickelt haben. Man sieht die Dämlichkeit des Systems. Im Ausland kann ich, wenn im Moment auch noch teurer, in jedes beliebige Netz hinein. Nur in Deutschland darf ich nur in das Netz hinein, wo ich bezahlt habe. Es ist genauso dämlich wie dieser unheimliche Anstieg von Transportunternehmen. Da gibt es UPS und DPD und was weiß ich, wie die alle heißen. Statt dass die ihren Kram zusammenschmeißen und einer fährt die Richtung und der andere die andere Richtung. Es wäre für die Umwelt besser, es wäre effizienter. Gut, ich komme vom Thema ab. Also, Rudolf bleibt beim Thema. Die Datenbanken, das ist ja auch so eine Geschichte. Insgesamt, sagt Vodafone, gibt es 20 solcher Datenbanken zum Einloggen im Bereich Deutschland. Ja, und zwei fallen aus und 400.000 können nicht mehr telefonieren. Sag mal, kann es denn wirklich möglich sein, dass zwei Datenbanken einfach nur mal ausfallen und dann geht nichts mehr. Gibt es keine Backup-Systeme, die automatisch anspringen, die weiterlaufen. Es ist doch Vodafone klar, denn die leben ja davon, wenn jemand ein Telefon hat, dann hat er es nicht, um einen Weitwurf zu proben, sondern um zu telefonieren. Hier muss doch wohl alles getan werden, um wirklich eine dauerhafte Telefoniemöglichkeit zu bieten. Vielleicht ist ja dieser Ausfall ein Grund dafür, mal darüber nachzudenken, wie wichtig es mittlerweile geworden ist, dass wir kommunizieren können, wann und wo wir wollen und nicht, dass der Ausfall von 2 Servern in einer Datenbank zu einer solchen, ich möchte fast sagen, Katastrophe führt. Wenn man allerdings nun denkt, dass Vodafone sagt, okay, ihr konntet nicht telefonieren, jeder kriegt jetzt da einen Monat kostenlos oder was weiß ich was oder eine Woche. Nee. Im Einzelfall will Vodafone prüfen, ob eine Entschädigung nötig ist. Man ist also hier auf das Wohlwollen des Unternehmens angewiesen. Gerade im Moment haben sie so ein paar wachsende Kundenzahlen, dann bauen sie so einen Mist und hinterher sind sie unkulant bis zum geht nicht mehr. Ob das so richtig ist? Naja, in den AGBs, worauf Vodafone verweist, steht es so drin. Aber war es nicht früher auch so bei Eisenbahnverspätungen oder Ausfällen oder bei Flugausfällen? Ist hier nicht der Gesetzgeber gefordert, wenn jemand eine solche Dienstleistung, die wirklich essentiell ist, anbietet und irgendwie kann so etwas ja immer mal passieren, ist sie nicht verfügbar, dass dann der Gesetzgeber auch den Kunden sagt, pass auf, wenn du länger als 1 Stunde nicht telefonieren kannst, steht ja so viel zu und wenn du länger als 10 Stunden nicht so viel und das wäre doch eigentlich eine Aufgabe. Aber ich glaube, die haben andere Dinge zu tun. Vor allen Dingen jetzt nach den Wahlen in 3 Bundesländern. Noch was Neues von Vodafone. Die ESIM wird gestartet. Und zwar vergangene Woche eigentlich schon, am 11.3. hat Vodafone das verkündet. Das heißt, Sie kennen ja alle diese kleinen Mikro- und Nano- und Mini-SIM, diese kleinen Module, die man in das Telefon hineinmurksen muss, damit man telefonieren kann. So, und die Industrie ist es seit langer Zeit bemüht, diese aufwendige Technologie mit Kontakten und irgendeiner mechanischen Halterung einfach über Bord zu werfen. Und das, was in der Plastikkarte innen drin ist, dieser kleine Chip, das direkt in die Geräte einzubauen. Diese ESIM, da kann man geteilter Meinung sein und man kann es schon kritisch sehen. Aber jetzt sind ein paar Sachen mehr rausgekommen. Auch wenn im Moment erstmal nur die Smartwatch von Samsung, die Gear S2, damit ausgestattet werden soll, ist ja so ein kleines Teil, da ist es wahrscheinlich auch am sinnvollsten, werden wohl weitere Telefonanbieter mitmachen und nachkommen. Ja, Problem, wenn ich jetzt im Moment mein Netz wechseln will, warum auch immer, wenn ich in den Urlaub fahre und hole mir im Urlaubsland eine Karte, weil die billiger ist, aber wenn ich damit ins Internet gehe oder ähnliches, als wenn ich das über meinen Anbieter in Deutschland mache, noch soll ja auch besser werden, dann ist es natürlich jetzt im Moment erstmal so eine Gedankengeschichte. Wie wechsle ich denn dann meinen Provider, wenn ich die SIM nicht mehr da rausnehmen kann? Die Idee dahinter ist folgende. Man bekommt von seinem Provider eine Plastikkarte, so groß wie bisher auch, wo man bisher dieses SI-Modul herausbrechen konnte in unterschiedlichen Größen. Oder man muss es zuschneiden, das war auch immer eine Fummelarbeit. Darauf ist ein QR-Code aufgedruckt. Diesen QR-Code, das ist ein Aktivierungscode, den scanne ich. Und damit wird die Technologie, der Chip, der früher in diesem SI-Modul war, programmiert. So, also im Idealfall sieht es so aus. Ich gehe heute in den 1-4 Buchstabenladen, hole mir eine solche Karte, halt mein Fotolinse von meinem Kluglaut da drauf. Der Code wird gescannt, das Modul wird umprogrammiert und ich kann quasi sofort in dem neuen Netz telefonieren. Das könnte man böse sagen, das hätte wohl davon vorher machen sollen, bevor ihre Server ausgefallen wurden. Dann wären viele da woanders hingegangen. Naja, beim nächsten Mal. Also, es scheint irgendwo Vorteile zu haben, zumindest von der Technologie her wird es einfacher. Man hat keine Kontakte, keine Kontaktprobleme mehr. Aber die Einschränkungen, die man dann künftig möglicherweise hat, dass man doch irgendwo scannbar ist, das muss man erst mal sehen. Da werden die Datenschützer und viele unserer Zuhörer wohl noch versuchen, dahinter zu kommen, was passiert. Im Übrigen die Gerüchte, dass das iPhone 7 auch schon mit einem SI-Modul fest verbaut auf den Markt kommen soll, die werden immer lauter. Und Apple experimentiert wohl auch mit dem iPad Air 2 bereits mit dieser Technologie. Das heißt dann ESIM, also ein Embedded SI-Modul. Na, mal sehen, ob es gut wird. Schon Ende Februar hat die Verbraucherschutzzentrale NRW Microsoft verklagt, weil Microsoft aus Sicht der Datenschützer bei Windows 10 sehr unzureichend aufklärt, wo der Benutzer eigentlich überall zustimmt, was er alles erlaubt, wenn er Windows 10 denn auf seinem Rechner installiert. Wobei, so richtig hat er das ja auch nicht mehr im Griff. Immer wieder kommt Microsoft und drückt heimlich unter dem Deckmantel von Sicherheitsupdates, wie letztens wieder passiert, das Update auf Windows 10. Für alle Rechner, die 7 oder 8 oder 8.1 installiert haben, da drauf. Mal abgesehen davon, dass es eine unglaubliche Sauerei ist, dass hier der Traffic des Benutzers unerlaubterweise geschmälert wird, denn viele, die eine relativ dünne Anbindung ans Internet haben und eine Flatrate, die irgendwo beim Datenverkehr noch limitiert ist, sowas geht einfach nicht. Also das wurde ja schon wiederholt, bemängelt, auch von den Verbraucherschützern, aber jetzt macht die Verbraucherschutzzentrale NRW ernst und verklagt Microsoft, weil die Datenschutzbestimmungen unübersichtlich sind, ungenau formuliert sind, viel zu lang sind. Und weil viel zu pauschal akzeptiert werden muss, dass Datenerhebung durch Microsoft erfolgen, denen der Nutzer bei der Installation einwilligt. Und außerdem wird auch vieles auf die Cloud ausgelagert, was hier wiederum den Traffic des Benutzers erhöht, ohne dass er das eigentlich will. Und naja, auch diese, ja, wie könnte man sagen, diese Update-Drängelei auf die Windows 10-Version, auch die steht immer und immer wieder im Fokus der Verbraucherschützer. Also muss sehen, wie das, Landgericht München ist es, darauf reagiert und was dabei rauskommt. Möglicherweise müssen einfach die Datenschutzbestimmungen deutlich verkürzt und klarer definiert werden, damit auch der eher unbedarfte Benutzer die liest. Am besten wäre es, dass man, die auswendig lernen müsste und sie dann aufsagen in das Mikrofon des eigenen Rechners. Microsoft hört es ja sowieso ab. Und nur wenn sie fehlerfrei wiedergegeben sind, kann Microsoft sicher sein, dass ich sie auch gelesen habe. Na gut, ob ich sie verstanden habe, ist noch eine andere Sache. Nee, war jetzt nicht so wirklich ernst gemeint. Nur die Schweinerei, das ist ja nicht nur bei Microsoft so, sondern bei vielen Internetanbietern, dass man unglaublich lange, komplexe, kleingeschriebene, in einem winzigen Fenster auf einem riesigen Display dargestellte Datenschutzbestimmungen oder AGBs lesen muss, das ist so nicht richtig. Da muss auch etwas passieren. Die müssen klar und eindeutig sein und sauber strukturiert, damit man weiß, wo und was man zustimmen muss, soll oder besser, man lässt es. So, Sie hören es, die Stimme ist also nicht so Berühmtheit und ich habe so einige Probleme zwischendurch gehabt. Ich musste ab und zu mal Brüllpausen machen, weil ich mich extrem laut geräuspert habe. Manchmal hat es geholfen, manchmal nicht. Aber man sehe mir das nach, das Sprechen fällt ein bisschen schwer. Die positive Nachricht am Anfang sollte Sie dafür entschädigen. Für dieses Mal bedanke ich mich fürs Zuhören, tue den Daumen nach oben und sage immer eine Fernsehsendung übrig behalten. Und vielen Dank an NRW-TV und an den Insolvenzverwalter. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.